Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Dieser Podcast wird unterstützt von Dr. Oetker. Heute ist Christian Lorenz, besser bekannt als Flake, bei mir zu Gast. Er ist Keyboarder bei der Band Rammstein, die übrigens international als erfolgreichste deutsche Band gilt. Flake wuchs in der DDR auf, im Ostteil Berlins, als die Mauer noch stand. Mit 15 gab es ein Klavier und von da an immer wieder neue Musikprojekte. Der gelernte Werkzeugmacher ist seit 1994 Teil der Band. Tastenficker nennt er sich, so heißt auch der Titel seiner Biografie. Dieser Mann hat ein hervorragendes Gedächtnis. Er kann sich an wirklich viele Details seines Lebens erinnern. Das werden Sie gleich hören. Stichwort Büchsenschmalz und Kuhanus. Der perfekte Gast für Toast Hawaii. Finden Sie nicht? Herzlich willkommen zu diesem Gespräch, in dem es sich hauptsächlich um Essen dreht. Als ich gesagt habe, ich lade dich ein, Flake, hättest du Lust mitzumachen, hast du sofort gesagt, oh, es dreht sich um Essen, es ist ja großartig. Offenbar scheinst du Essen zu lieben.
Ja, ich finde Essen richtig gut. Man sagt ja auch, Essen ist der Sex des alten Mannes. Oder etwa Kochen. Also ich koche nicht so gerne, wie ich esse. Ich esse sehr gerne und merke mir das auch und habe eigentlich mein ganzes Leben lang nur an Esspunkten abgesteckt. Also ich kann mich bei allen Konzerten ziemlich klar daran erinnern, was ich gegessen habe. Oder bei allen Wanderungen in der Stadt oder so. Ja. Aber ich weiß von den Konzerten nichts mehr. Ich weiß nicht, welche Titel wir gespielt haben oder welche Reihenfolge oder wer da war oder so. Aber ich weiß, was es zu essen gab.
Ich habe mir so gedacht, wenn man für Rammstein Catering macht, dann wahrscheinlich Feuertopf und Sambuca, irgendwas, was brennt. Oder habt ihr so ein Team, das mit euch reist? Habt ihr Köche, die mit euch reisen?
Wir haben Köche, also ein Team, was mit uns fährt. Das hat mal gewechselt. Wir hatten mal die rote Gourmet-Fraktion, was so eine linken Punks waren, die so neben der Politik noch gekocht haben und mit Gruselsachen auf dem Tresen und irgendwelche abgeschnittenen Körperteile mit ins Essen gesteckt. Und es gab die Zitronen, den Zitronensaft zum Fisch in einer Spritze, also dass man wie so ein Junkie die Spritze schon auf dem Teller hatte und so. Die waren sehr fantasiereich. Aber die sind irgendwann dann berühmter geworden als wir, weil die im Fernsehen waren und immer als Fernsehköche da Gaststätten gerettet haben und so.
Kann man denn Punk bleiben, wenn man berühmt wird?
Ja, weil Punk ist eine innerliche Einstellung.
Okay, das heißt, man kann ruhig auch reich sein.
Okay. Auf jeden Fall.
Wenn du das so sagst, bist du denn Punk?
Ich fühle mich zum Teil innerlich als Punk, weil ich an manche Sachen punkig herangehe. Unter dem Motto, ist doch irgendwie doch scheißegal. Also wenn man jetzt Punk mit als scheißegal nicht an die Konvention denken oder nicht dran denken, was die anderen davon halten könnten oder wie man es eigentlich macht. Das ist dieser Spruch aus meiner Kindheit, den ich so hasse. Ja, das macht man so. Das haben wir immer schon so gemacht und das muss so sein, das ist so. Mhm. Und diese Sprüche völlig zu ignorieren, empfinde ich als punkig.
Okay. Als wir eben diesen Mikrocheck gemacht haben, das kennen auch Leute, die nicht vor Mikrofonen arbeiten, das ist so dieses 1-2-Check, 1-2, um den Pegel einzustellen, da habe ich dich gefragt, also da sagt man immer nur so, sag mal einen richtigen Satz, was hast du heute zum Frühstück gehabt? Und da hast du gesagt...
Ich habe gesagt, dass ich heute noch nicht gefrühstückt habe, was daran liegt, dass ich mal probieren will, wie das ist, wenn man 16 Stunden nichts isst, ob das wirklich gesund ist. Ich muss eher ansetzen. Ich war mal im Ayurveda-Camp in Indien, also in Sri Lanka.
Wie lange ist das her?
Viele, viele Jahre. Ich denke mal so 15 Jahre oder 20 Jahre oder so. Die Mauer war offen, man konnte wegfahren. Und ich hatte jetzt in der Zeit eine Freundin, die interessiert war an Yoga und so. Und die ist mit mir dahin geflogen. Und ich war schon völlig geschockt, weil es war eine komplett andere Welt. Also es ist ja noch hinter Indien. Und das Interessante da war, dass da ein weltlicher Arzt war und ein Ayurveda-Arzt. Und die haben mich so untersucht und für mich so eine, das heißt Treatment, eine Behandlung so zusammengestellt. Und das Wichtigste daran war, dass man 3 Mahlzeiten am Tag isst und nicht mehr. weil die haben gesagt, diese Zwischenmahlzeiten, was die alle vom Schlankheit erzählen, immer mal ein Stück Obst oder so, ist totaler Quatsch. Das ist ganz schädlich für den Körper, denn dann bleiben die halbverdauten Sachen mit den frischen Sachen zusammen im Magen, mischen sich. Und dann, was durch den Magen durchgeht, da kommen dann die frischen Sachen mit durch, die noch gar nicht richtig verdaut sind, und es bleibt immer noch was Altes. Aha. Der Magen muss einmal ganz leer sein, damit alles so sauber ist, alles draußen ist, und dann kann das frische Essen kommen, dann kann sich der Magen nur um das frische Essen kümmern. Und das leuchtet mir total ein.
So wie du es erklärst, auf jeden Fall.
Weil die, immer dieses halb vergammelte, kommt wieder was Frisches, dann ist das ja immer so ein Mischbrei.
Ich frage mich halt, ob die Sachen nicht sowieso mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit verdaut werden.
Richtig.
Also insofern wird es ja wahrscheinlich immer sowieso irgendwas geben, was da ein paar Stunden liegt oder was da vielleicht sogar 10 Stunden rumliegt.
Dann würde ich warten, bis das letzte auch weg ist. Und die Sachen, die 10 Stunden liegen, sind ja so was wie Ölsardinen und so. Ich glaube, das habe ich auf der ayurvedischen Speisekarte auch nicht. Weil ich irgendwann mal gelesen habe, dass das die Sachen sind, die am längsten im Magen bleiben.
Ölsardinen. Ja, wenn man sie mit der Konservendose zusammen runterschluckt, auf jeden Fall.
Nüsse wohl auch.
Aha. Nüsse sind aber so gesund.
Ja, eben. Also Nüsse gab es auch nicht auf einem Ayurveda-Hof. Da gab es morgens einen Reisschleim. Das war so ein grüner Schleim, der sehr lecker war, mit rotem Curry. Mhm. Also mir hat es geschmeckt, aber mir schmeckt, es gibt eigentlich, können wir gleich zum Grundthema kommen, es gibt eigentlich nichts, was mir nicht schmeckt.
Oh komm, na gut, dann falle ich auch gleich mit der Tür ins Haus. Nicht so lecker. Es kann nicht sein, dass es nicht eine Sache gibt, vor der du dich irgendwie ekelst, die du nicht magst. Wo du dich vielleicht übergegessen hast.
Das kenne ich wiederum nur mit alkoholischen Schnapsgetränken.
Aha.
Dass ich mal zu viel hatte, dass ich das nicht mehr essen, also nicht mehr trinken kann in dem
Apfelkorn.
Fall.
Apfelkorn.
Grappa in dem Fall.
Bei mir war es Apfelkorn, bei dir war es Grappa. Um Gottes Willen, ja. Aber es gibt nichts, was du, wo du jetzt sagst, oh, bei der Vorstellung, das zu essen, oh nee.
Also mir fällt jetzt nichts ein.
Das ist interessant, sowas gibt es kaum. Okay. Du hast ja schon eben die Tür zu deiner Kindheit ein bisschen aufgestoßen. So, das war schon immer so, das wird jetzt auch so, mal sehen, ob das auch in puncto Essen bei dir so war.
Das Essen meiner Kindheit.
Du bist in Berlin zur Welt gekommen, Prenzlauer Berg, die Mauer stand noch. Im Ostteil Berlins bist du aufgewachsen. Hast du Geschwister?
Ja, ich habe einen großen Bruder und ich versuche mal, die Frühstückssituation zu umreißen.
Super.
Mein Vater hat gearbeitet im EHW Treptow. Das war so ein Elektroapparatewerk in Treptow, wie schon der Name sagt. Und musste um 6 aufstehen. Oder kurz vor 6 und ist um 7 rum aus dem Haus gegangen. Mhm. 6:45 um 7. Also ich habe ihn noch gesehen, wenn er sich von uns verabschiedet hat. Er ist früh nochmal ins Zimmer gekommen und sagt, tschüss, ich muss los. Und dann war er weg. Meine Mutter hingegen war Hausfrau und blieb noch im Bett. Das heißt, ich und mein Bruder ist 3 Jahre älter als ich, waren mehr oder weniger auf uns gestellt, ja, was Vor- und Nachteile hatte.
Ja.
Vorteil war, wir konnten im Prinzip machen, so was wir wollen. Mhm. Nachteil war, wir mussten alles selbst machen.
Mhm.
Die einfachste Art des Frühstücks, die wir so kannten, war Brei. Bei uns hieß es Brei. Konnten es 3 verschiedene Breis sein. Ich fange an mit dem Lieblingsbrei. Das war Schnellgrieß. Gab es im Osten zu kaufen. Das war im Prinzip Grieß, der nur mit heißer Milch aufgegossen wird.
Mhm.
Es war eine rote Pappschachtel. Da waren Goldmedaillen der Leipziger Messe. Also es hatte schon Messegold. Das heißt, es war ein sehr hochwertiges Essen, was es noch nicht oft gab. Deshalb war es auch was Besonderes. Und wir hatten ja nicht viel Zeit morgens, weil ich natürlich so lange schlafen wollte, wie es ging. Das heißt, ich bin aufgestanden, habe mir die Zähne geputzt und Milch aufgesetzt. Da hatten wir so einen Pfeiftopf, so einen Milchpfeiftopf, wo dann so ein brauner Rand in Mitte des Topfes war, wo die angebrannte Milch mit der Haut schon so einen Ring gebildet hat.
Du kannst dich wirklich sehr bildhaft erinnern.
Ich habe das Bild auch sehr klar
Angst,
vor Augen.
Ich habe ein bisschen Angst vor den anderen 2 Breis.
Hat sich tief eingegraben. Dann hat man eben den Brei als Pulver wie so ein Berg in tiefen Teller geschüttet und die heiße Milch darauf gekippt. Wenn alles geklappt hat, ergab es dann so einen weichen Grieß, den man mit einem Löffel essen konnte, wo der Löffel aber nicht drin stehen blieb. Also, aber es durfte doch nicht zu suppig sein.
Ja, das finde ich, find ich auch bis heute so.
So halb fest sein. Und das haben wir dann noch geschmückt mit Obstresten, die mein Vater gekocht hatte, damit sie nicht schlecht werden. Wenn es Erdbeeren gab, haben wir natürlich alle Erdbeeren verwertet bis zum letzten Fitzelchen. Und die schon angefault waren, hat mein Vater eben so aufgekocht mit ein bisschen Zucker fürs Frühstück. Oder Marmelade. Oder Apfelscheiben. Ich habe es auch mal mit Schokolade probiert, das funktioniert nicht. Mhm. Da entsteht so was Bitteres, das ist wie wenn man Chicorée isst und danach einen Pfefferminztee trinken will. Dann entsteht so was Bitteres. Oder wenn man Ei mit einem Silberlöffel essen will so.
Ja, ja, ja.
Dann entsteht so ein komischer Mix. Also diese Milchbreis mit Schokolade schmeckt nicht. Mhm. Leider nicht, große Enttäuschung. Mhm. Oder einfach Zucker. Mhm. Früher, da war das ja nicht so, dass man Zucker als was Schlechtes empfunden hat, weil man auf keinen Fall essen darf, sondern ich habe mir zu Bestzeiten 2 Esslöffel Zucker auf den Frühstücksbrei gestreut, wenn alles gut lief. Wenn ich Pech hatte, habe ich zu viel Grieß genommen und zu wenig Milch. Dann passierte Folgendes, dieser Grieß, der hatte sowas wie frischer Beton, der band sofort ab. Das heißt, ist sofort ausgehärtet.
Ja.
Und dann ist der zu einer festen Masse, die man stürzen konnte, wie so ein Frisbee, werdet dann wie so ein Diskus. Und das war dann nicht mehr aufzulockern, weil ich habe dann natürlich in meiner Not ganz schnell neue Milch draufgekippt.
Ja, zu spät.
Dann schwamm die Milch auf den Brei. Dann habe ich so kleine Eckchen von diesem Beton abgespalten und versucht, das mit der Milch zu vermischen. Das ging nicht mehr.
Nee.
Das hat ganz eklig geschmeckt. Aber hatte man diese Krümel, diese Klumpen in der Milch, das ganze Essen war verdorben im Prinzip.
Was habt ihr denn für Pausenbrot euch gemacht, wenn es zur Schule ging? Weißt du das noch?
Ja, es war so, dass ich mal ein Pausenbrot hatte, was ich wieder nicht gegessen hatte und es blieb in meiner Mappe liegen. Also meine Eltern waren sehr locker, wir mussten nie die Mappe vorzeigen oder irgend so ein Quatsch. Und da habe ich auch mal, das Brot lag die ganzen Ferien dann auch dann in der Mappe, versteht sich, zusammen mit dem Sportzeug wahrscheinlich sogar.
Ei, ei, ei.
Und irgendwann haben meine Eltern das mitgekriegt und haben sie gesagt, wenn dir die Brote hier nicht schmecken, dann schmier dir selber die Brote.
Mhm.
Und das heißt, wir mussten uns im Prinzip, also wenn ich mich richtig erinnere, ich will jetzt meine Eltern hier nicht diskreditieren, aber in meiner Erinnerung habe ich mir seit der ersten Klasse die Stulle selbst geschmiert.
Mhm.
Weil ich dann das draufschmieren konnte, was ich auch gerne esse.
Und das war damals?
Also ich fange mal hinten an, fingerdick Wurst, Teewurst oder Leberwurst, am besten noch mit einer Scheibe Gutwurst oben drauf.
Teewurst habe ich aber lange nicht gegessen.
Das Problem war, dass mein Vater im Krieg aufgewachsen ist. Der war sehr, sehr sparsam. Und wenn mein Vater was gehasst hat oder hasst, ist das Verschwendung von Lebensmitteln erst recht. Also Lebensmittel wegzuschmeißen, kam in unserer Familie nach Mord.
Mhm.
Mhm. Oder zusammen mit Mord. Mhm. Also weil Lebensmittel, es ging einfach nicht. Es gab immer noch einen Weg, wie man das verwerten konnte. Und Lebensmittel wegschmeißen war nicht möglich. Und mein Vater hat so auch gekocht und so das Essen gemacht. Und wenn es eine Wurst gab, musste die ganze Woche auch dann ausreichen. Und das heißt, die Scheiben waren dementsprechend dünn. Also wenn mein Vater geguckt
hat... Wenn jemand zugeguckt hat, würde ich gerne sagen.
Ja, dann wurden die Scheiben so wirklich so hauchzart. Mein Vater hatte extra, was ist so dünn wie mein Vater, konnte man Wurst gar nicht schneiden. Hätte ich noch vor meine Brille machen können und hätte noch durchgucken können. Und sowas geht eigentlich gar nicht. Wurst so dünn zu schneiden, wie mein Vater das gemacht hat. Er hatte extra ein Spezialmesser dafür.
Er ist wahrscheinlich deutscher und italienischer Carpaccio-Meister geworden danach.
Wenn er also sowas gewusst hätte, dass es sowas gibt. Der hatte so ein Edelstahlmesser, so ein schwarzes, auch noch von vor dem Krieg. Und das war so dünn, dass es biegsam war. Da konnte man die Messerspitze auf die Tischkante legen und dann hinten so das Messer den Griff so schnipsen lassen. So damit konnte man auch Musik machen. Das war so dünn, dass es mir sogar gleich abgebrochen ist. Nur als ich versucht habe, Butter mal raufzuschmieren.
Oh, da war aber der Teufel los, oder? Oder hat er das verziehen? Konnte er sich ein neues besorgen?
Nee, neues besorgen nicht.
Hat
weil
er das
war
reparieren
ja
können? Sein Sohn, du hast ja später eine Lehre gemacht, ich springe ganz kurz vor, zum Werkzeugmacher. Können Werkzeugmacher so etwas reparieren?
Nee, man kann es nicht reparieren, aber man kann es wieder rundschleifen, dass man das kurze verbliebene Stück noch nutzen kann. Und genau das hat mein Vater auch gemacht. Als Ingenieur hat er das mit in Betrieb genommen und hat es so geschliffen, dass man es dann als kurzes, besser, es war dann die Klinge noch 5 Zentimeter lang oder so. Er benutzt das Messer immer noch.
Ja, dieses Nichts wegschmeißen können und sich auch tatsächlich noch ganz kreativ um Reste bemühen, dass, wenn man das so extrem mitbekommen hat, dann ist das oft so, dass einem das selbst in den Knochen sitzt. Merkst du das an dir auch? Du hast sehr viele Kinder, du hast eine Familie. Merkst du auch, dass du darauf Wert legst, dass wirklich alles aufgegessen wird und nichts in den Müll wandert?
Ja, aber erstmal schlug das bei mir ins Gegenteil um. dass ich erstmal ganz dick Wurst auf dem Brot haben wollte. Und dass ich die Butter auch fingerdick auf der Stulle haben wollte. Mhm. Jetzt wundere ich mich über meine Cholesterinwerte. Wir können auch mal eine Sendung über Krankheiten machen. Da kann ich. Aber für mich war das einfach das Schönste und Beste, je mehr Butter und je mehr Wurst auf dem Brot war. Mhm. Und das habe ich also völlig übertrieben. Also wenn ich mache mir das jetzt noch manchmal, weil jetzt im Familienleben ist es schon wieder so, dass wir aus Gesundheitsgründen und so jetzt keine Teewurst mehr kaufen oder so Leberwurst, so eine klumpige oder so. Da muss man wirklich mal zum Schlachtefest gehen oder so, was ich natürlich auch gerne mache, wo man nochmal richtig schwelgen kann in der Wurst und sich richtig vergiften kann. Aber im normalen Alltag bei mir gibt es auch keine fette Wurst mehr und fingerdick Butter aufs Brot. Deshalb mache ich es jetzt, wenn ich mal mit der Band zusammen bin oder so und wir ein Frühstück zusammen machen, gibt es jetzt wieder die Wurst fingerdick auf dem Brot. Da raste ich dann völlig aus. Aber
ja.
Also ich hatte eher Schwierigkeiten damit, gemäßigt erstmal umzugehen. Wegschmeißen tue ich natürlich immer noch nichts. Also
nee, natürlich ist es nicht. Es gibt Leute, die sagen, ja gut, bestimmte Sachen, da kann man den Schimmel mal wegkratzen. Bei anderen Sachen, gut, Brot
Vater
können wir uns, glaube ich, verständigen.
Mein Vater hat einen Satz, der sagt, ungenießbar ist nicht giftig. Und das wendet er auf Pilze an, auf verschimmelte Marmelade.
Lebt
und
alles.
Ja, nicht erstaunlicherweise.
Na, wahrscheinlich, ja.
Jetzt ist mein Vater 84, er freut sich bester Gesundheit. Okay. Und ich kriege immer Angst, wenn ich auch die Pilze sehe, die er isst und putzt und so. Die macht er dann bei uns dann ja wahrscheinlich auch ins Essen. Wahrscheinlich hat er auch weniger so zu verlieren.
Naja.
Aber also mein Vater ist der lebendige Beweis dafür, dass man wirklich mehr essen kann, als man denkt oder so. Die Ehen sagen, es ist ganz schlimm. Ich meine, verschimmeltes Brot ist jetzt auch nicht meine Spezialität.
Brot wirfst du schon weg, wenn es schimmelig ist. Aber
nee, ich gebe es den Pferden.
Okay.
Wir haben einen Pferdehof so in der Nähe und da bringe ich das und ich denke, die Pferde schmecken das dann. Oder, also ich mache das Verschimmelte dann ab, aber das Restbrot kriegen dann die Pferde.
Okay.
Oder ich versuche es so zu lagern, dass es nicht schimmelt. Das geht ja auch, Brot schimmelt eigentlich im Brotkasten oder so oder in der Tüte. Wenn man es offen liegen lässt, wird es einfach nur hart und trocken.
Oder einfrieren geht auch.
Ich bin kein Freund von Einfrieren. Da kommen wir gleich auf ein ganz schlimmes Thema.
Oh.
Mein Vater hat das Brot gesammelt. Immer alles, was wir nicht gegessen haben, die ganzen Kanten, und hat Brotsuppe draus gekocht. Und das macht es dann wirklich schwierig, weil die ist so, das Brot wird einfach gekocht mit Wasser, Fenchelkörnern.
Oh, okay, bin ich
und
so
dann wird es zerrieben und zermahlen, dass das wirklich so ein Brei ist. Und durch die Stärke im Brot wird es dann auch so sämig und schleimig.
Ja, ja.
Und es bildet sich auch eine Haut drauf. Dann kommt natürlich wieder ein Klecks Butter drauf. Klecksbutter kam immer drauf, also auch auf den Schnellgrieß, auf den Haferflocken. Es gab eigentlich nichts, wo kein Klecksbutter drauf kam. Und dann musste man zum Abendbrot Brotsuppe essen, bevor man das normale Abendbrot essen durfte. Und das war dann wirklich schwierig. Weil auch gerade in einem Alter, wenn man so 13, 14 ist und irgendwie Appetit auf eine Wurststulle hat, dann kommt diese Brotsuppe, die ist ja süß. Da hat mein Vater noch ganz viele so Rosinen reingemacht.
Mhm.
Das gibt Menschen, die mögen Rosinen. Es gibt Menschen, die mögen sie nicht so sehr. Ich zähle zur zweiten Gruppe und obwohl ich sie nicht so sehr mag, esse ich sie natürlich trotzdem gerne.
Also, Rosinen sind das, was der Reggae für die Musik ist. Magst du oder magst du überhaupt nicht? Es gibt irgendwie kaum Leute, die sagen, ja.
Werbung.
Dieser Podcast Toast Hawaii wird ja von Dr. Oetker unterstützt. Und so möchte ich in jeder Episode etwas einflechten, eine Geschichte oder ein Erlebnis, das mit dieser Marke etwas zu tun hat. Ich weiß es ja nicht. Was habt ihr, was haben Sie früher gemacht? Welche Nebenjobs parallel zur Schule, parallel zur Lehre oder zum Studium? War es sehr schlimm oder genau die richtige Vorbereitung zum sogenannten Erwachsenwerden? In den seltensten Fällen machen diese Jobs ja Spaß. Für die interessanten Aufgaben ist man unqualifiziert, also bringt man Sachen zur Post, kocht Kaffee, macht sauber, schraubt stundenlang Dinge zusammen oder versucht, mit unbekannten Menschen telefonisch über neue Stromanbieter zu sprechen. Ich selbst habe damals jahrelang Promotion gemacht. Dieses Wort benutzte ich, wenn es mir peinlich war, näher auf meine Tätigkeiten einzugehen. Ich fuhr wochenweise mit einem Team aufwendig frisierter Frauen von einer Großraumdisco zur nächsten. Dort überredeten wir sturzbetrunkene Jungbauern und Großstädter, an Gewinnspielen teilzunehmen und sahen in unseren weißen Anzügen und den weißen Cowboyhüten aus, als hätten wir sie nicht mehr alle. als kämen wir aus einer Netflix-Comedy-Science-Fiction-Serie, lange bevor Netflix erfunden wurde. Ich komme drauf, weil ich auf der Suche nach neuen Geschichten neulich von einem Bekannten erfuhr, der gebürtig aus Bielefeld kommt. Bielefeld, der Firmensitz von Dr. Oetker. Dort, so erzählt es dieser Bekannte, haben viele seiner Kommilitoninnen und Kommilitonen neben dem Studium gearbeitet. Und eine junge Frau aus dieser Gruppe hatte das Glück, Achtung, dort als Testesserin für Pizza zu jobben. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist spektakulär. Und immer wieder sei es Küchengespräch gewesen oder Hot Gossip auf Partys. Welche neuen Pizzabeläge sind jetzt bei Dr. Oetker gerade in der Testphase? Wie schmecken die? Wohin, und so formulierte er es wirklich, wohin geht die Reise der Tiefkühlpizza? Und dann wird es bestimmt Geheimhaltungsvereinbarungen gegeben haben. Bitte sagen Sie niemandem, dass wir gerade an einer Calzone mit besonders viel Käse arbeiten. Und die Leute um die Testesserin herum werden es trotzdem versucht haben. Beate, du musst nicht sagen, geht es um Käse? Käse im Rand? Hat sie genickt? Und sie wird inmitten dieser Menschen gestanden haben, wissend, lächelnd, schweigend. Vielleicht auch an dem Tag, an dem feststand, durch ihr Testessen, durch ihre Bewertung, würde bald eine Pizza Hawaii auf dem Markt sein. Überhaupt gibt es irre Geschichten zu den verschiedenen Belägen, aber von denen erzähle ich ein anderes Mal. Gibt es eine Großmutter, die oder ein Großvater, der gebacken hat? Gibt es so eine Apfelkuchen-Fantasie, die du mit deiner Kindheit verbindest?
Es gibt eine Großmutter, die gekocht hat. Und zwar die Mutter von meinem Vater, also die 5 Kinder durch den Krieg gebracht hat. Mhm. Und die hat sehr herzhaft gekocht, die kommt aus Thüringen. Und die Krönung war, womit ich meine Oma immer verbinden werde, war der Moment, wo sie glücksstrahlend aus der Küche kam und sagt, heute gibt's was Feines. Ich habe einen Schweinskopf gemacht.
Oh.
Und dann sind wir zum Essenstisch gekommen, da lag dann dieses ganze Fettgeknäusel dann auf dem Teller, kaum erkennbar. Dann hat meine Oma in die Runde geguckt und gesagt, aber den Rüssel krieg ich. Und dann hat sie sich diesen Rüssel genommen und ich habe irgendwie vom Ohr was abgekriegt und so. Und Backe, ja, Backe ist das Beste, so eine zarte Backe. Dann hatte ich so mit das Ekligste im Mund, was ich je im Mund hatte, außer dass ich mal Arschloch im Prinzip gegessen habe von einer Kuh. Das ist eine andere Geschichte. Aber also was auch so hart ist, wo es so knackt, wenn man so reinbeißt, so knirscht.
So wie bei Calamares manchmal, diese Tintenfischdinger, ja, nur sehr hart.
Wenn die sehr hart sind, ja. Und da habe ich bei meinem, und dann dachte ich, das ist für meine Oma jetzt das Schönste der Gefühle, ist jetzt dieser Schweinskopf. Und ich dachte, was ist jetzt, warum macht die das? Mhm. Also für mich als Kind war dadurch nichts ersichtlich, was daran auch nur ein bisschen gut schmecken soll.
Die Geschichte mit dem Anus, mit dem Kuh-Anus, wieso warst du im Dschungelcamp, warst du nicht nachweislich?
Nee, ich habe das aus Versehen gegessen in meiner Gier. Wir haben mit der Band mal einen Ausflug gemacht. Wenn wir auf Tournee sind, versuchen wir immer was kulturell Interessantes, Anspruchsvolles zu machen. Und haben uns in Argentinien so einen Reitausflug in die Pampa gebucht. Mhm. Irgendwie.
Könnt ihr alle reiten?
Wie Rentner halt. Also ein paar richtig gut.
Okay.
Und ich kann auf dem Pferd so sitzen und mich wie so ein Rentner durch die Gegend so zotteln lassen oder so. Und wir hatten am Abend davor gespielt und nicht gefrühstückt. Den nächsten Morgen dadurch natürlich, weil wir verkatert waren oder so. Dann sind wir 4 Stunden mit dem Bus dahin gefahren in die Pampa. Und das Lustige ist, das ist wirklich die Pampa. Also man sagt
stimmt,
ja immer,
ja, stimmt,
ich fahre in die Pampa, ich musste laufen bis in die Pampa. Aber das war wirklich die Pampa. Und wir waren so hungrig. Und dann kam noch ein Programmpunkt und noch ein Programmpunkt. Und das war ja keine Individualfahrt, wo man mal schnell sich was zu essen holt. Wir waren ja, wie gesagt, in der Pampa, wo es gar nichts gab. Und haben so auf das Essen gewartet. Und dann haben sie das Essen aufgetischt. Da war so eine Dolmetscherin und die, also erst haben sie das auf Spanisch erklärt, dann hat eine Dolmetscherin erklärt, was wir da gerade essen. Und dann kam der erste Gang. Das war so ein winziges Stückchen, so Salami. Ja, die Local Salami. Und wir, schmeckt aber gut, wann geht's weiter? Dann kam das nächste Stückchen. War irgendwie eine Leberwurst. Und dann haben wir gesagt, oh Mann, wann kommt denn jetzt endlich das Essen? Das hat so ewig gedauert, bis alle ihr Essen gekriegt haben. Und das ging nicht voran. Und dann kam das nächste Ding, das war wie so ein Ring, wie so eine Wurst. Und das habe ich auch gegessen. Und dann kam erst die Übersetzung. Und dann hat sie eben erst gesagt, ja, das ist jetzt gefüllter Anus von einer Kuh und das haben wir gefüllt im Prinzip so mit Leberwurst oder so und ich habe aber aus Versehen, das macht man da raus, ich habe aus Versehen das Anus gegessen, also im Prinzip die Schale, die Wurstschale oder so und da ich aber erst es danach erfahren habe, war es halt völlig egal. Also wenn man jetzt richtig tief in sich reingeht, kann man gibt es eigentlich fast nichts, was man nicht essen kann, außer es ist wirklich
da
richtig
so giftig.
Da spricht
dein Vater aus dir, da spricht dein Vater aus dir. Um zurückzukommen in diese Walt Disney Welt, aus der wir gerade ausgebrochen sind. Gibt es so einen Kuchen, mit dem man dich immer bekommt, wo man so denkt, oh Gott.
Inzwischen bekomme ich mich mit allen Kuchen, weil ich auch süchtig bin, generell nach Kuchen, aber eher wegen des Rituals. Dass ich einfach gerne zum Bäcker gehe, weil ich dann Ziel habe, dann Kaffee trinke und ein Stück Kuchen esse.
Also du isst den Kuchen auch da vor Ort?
Ich esse den auch da vor Ort. Es kann aber auch einfach eine Quarktasche sein oder so. Also ja, Quark finde ich generell super. Total gut. Mhm. Und natürlich hat meine Oma super Pflaumenkuchen auch gemacht. Also oder so Johannisbeerkuchen. Weil der Boden auch mit Quark, also weil der Boden, dann kam, also ein Hefeboden, dann kam Quark und dann kamen die Früchte.
Lecker.
Und diese Mischung ist richtig, richtig gut.
Aber du selbst, du wirkst wie jemand, der tatsächlich viel kocht. Und dann musst du mir nochmal erklären, warum es dich nicht auch reizt, zum Beispiel so einen Kuchen nachzubacken, wenn du ihn magst. Du magst ihn ja.
Ich habe das Gefühl, dass Bäcker besser backen. Also dass Bäckerkuchen einfach gut schmeckt, weil es ein Bäckerkuchen ist.
Mit Sicherheit. Mit Sicherheit.
Deshalb ist man ja, also...
Aber Köche werden auch besser kochen als du im Zweifel.
Ohne Frage. Deshalb esse ich auch gerne in Gaststätten Sachen, die ich nicht selber kochen kann. Mhm. Zum Beispiel asiatisch. Also so ein Curryhuhn wie beim Inder habe ich noch nie hingekriegt. Werde ich auch nie. Also da fehlt mir irgendwas.
Isst du viel Fleisch?
Nee.
Hast du das mit der Zeit reduziert? Würdest du sagen, du hast früher mehr Fleisch gegessen?
Ja, im Osten war ja, ich glaube, die DDR war das Fleisch pro Kopfverbrauchland mit dem höchsten, also weltweit, dem höchsten Schweinefleisch pro Kopfverbrauch oder so. Klar, ich habe früher eine Büchse Schmalzfleisch mit einem Löffel ausgegessen oder so. Das ist... Mhm. Da sind jetzt so drei Kreuze davor. Das ist so mit das Schlimmste, was man machen kann. Ich habe mir von meinem ersten Lehrlingsgeld, also das erste selbstverdiente Geld, habe ich mir eine Büchse gezuckerte Kondensmilch gekauft. Das war mein größter Wunsch, dass ich mal so viel davon essen darf, wie ich will.
Ja. Was wäre das heute, wenn ich fragen darf? Also wenn du wüsstest, es ist egal wie fettig es ist, ob es ungesund ist, ob es extrem teuer ist, du würdest dich für ein Lebensmittel, von dem du essen darfst, so viel du willst, jeden Tag. Was wäre das? Egal, Cholesterin, vergiss es.
Ja, das wäre schon wahrscheinlich Kuchen. Also, dass ich einfach im Bäcker ein Stück nach dem anderen essen würde. Es gibt ja Pflaumenkuchen, Stachelbeerer, Barberkuchen, ist ja alles. Man will ja keine Sorte dann auslassen irgendwie.
Du sagst das so wie so ein Vater, der sagt, aber ich liebe euch, ich liebe doch alle Kinder. Ich muss mich jetzt nicht entscheiden. Du bist ja auch sehr schmal. Also, es ist ja nicht mal so, dass man bei dir jetzt sagen müsste, ja, aber irgendwann musst du ja aufpassen, sondern du wirst dann wahrscheinlich jemand sein, der, wenn er sich selbst reguliert, ich weiß ja nicht, ob du das tust, weiß ich nicht, eben in puncto Cholesterin oder Fitness oder wie gehst du da vor, wenn du dich selbst regulierst und dir eben verbietest, ein oder 30 Stück Rhabarberkuchen zu essen? Mit welchem Argument machst du das?
Ich mach was ganz Blödes, ich sage mir, ich könnte es ja kaufen. Also ich gehe am Bäcker vorbei, da liegt dann die leckere Johannisbeerschnecke.
Lecker.
Und ich sehe die an und sage, die könnte ich mir jetzt kaufen, mach's aber nicht.
Und warum isst du nicht 5 Johannisbeerschnecken am Tag?
Also man spürt doch, ob was gut für einen ist oder nicht. Und ich spüre, Zucker ist für mich nicht gut. Mhm. Zumindest nicht in dem Maße. Und ich will nicht verzichten, weil ich esse einfach viel zu gerne. Deshalb verzichte ich 5-mal und das 6. Mal, da esse ich sie dann.
Okay.
Obwohl sich das Verhältnis auch verschiebt. Es kann auch sein, ich kaufe 3 und esse 2 nicht oder so. Dann ist ja auch schon gut am Tag.
Ja. Gehst du jeden Tag einkaufen?
Wenn ich zum Bäcker gehe, ist es ja nicht einkaufen. Das ist ja für mich wie Essen. Also ich laufe irgendwo hin und gehe zwischen auf dem Weg zum Bäcker. Das zählt für mich nicht als Einkaufen.
Und kaufst du selbst Lebensmittel ein oder macht das deine Frau oder macht das jemand aus deiner Familie?
Nee, das mach schon ich.
Und also, wie oft machst du das? Was denkst du?
Einmal in der Woche.
Einmal in der Woche. Oh, das ist nicht selbstverständlich. Einmal in der Woche bedeutet, dass habt ihr einen Plan? Was, also ich meine, für eine Woche vorher einzukaufen, wie viele Leute wohnen jetzt im Moment in eurem Haushalt?
4.
Das bedarf ja einer gewissen Planung dann, dass man nicht nochmal los muss, nochmal Eier, ich habe keine Butter mehr, zack, zack, sondern...
ja, so kompliziert ist es nicht, weil man hat ja die, ich habe die Sachen, ich kaufe freitags meistens ein oder am Donnerstagabend. Und dann kaufe ich die Sachen ein, die wir frisch am Wochenende essen.
Das wisst, sprecht ihr euch da ab?
Nee, das entscheide ich spontan, meistens sogar erst beim Einkaufen.
Weil du es auch kochst?
Weil ich koche oder weil ich dann sehe, was es gibt. Mhm. Und denke, ach Mensch, hier so grüne Bohnen hatten wir ja schon lange nicht mehr. Machen wir einen Bohneneintopf.
Okay.
Oder ich sehe Rosenkohl. Denke ich, Mensch, Rosenkohl ist ja so eine Wintersache.
Wie machst du denn den Rosenkohl, dass der nicht bitter wird?
Machst ich wusste gar nicht, dass der bitter werden kann.
Doch, kann schon. Ja, mhm. Es gibt Rosenkohl ist auch wie Reggae. Man mag den oder man mag den nicht. Aber es gibt so, also meine Mutter hat damals gesagt, Bettina, wenn du Rosenkohl machst, mach immer ein bisschen Honig drüber. Mhm. Und das stimmt. Das ist tatsächlich, wenn man in Gefahr läuft, dass es bitter ist.
Na, ich bin Fan von puristischem Kochen. Mhm. Also Salz mache ich ran. Und das ist eigentlich das einzige Gewürz, was ich benutze. Und das auch sparsam. Also meine Frau macht so, die salzt auch nicht mal die Kartoffeln oder so. Die sagt, wem es nicht salzig genug ist, der kann sich ja noch was drauf machen. Und man merkt es auch nicht immer. Man gewöhnt sich einfach dran. Das geht alles. Aber ich mache ein bisschen Salz ans Wasser und da schmeiße ich den Rosenkohl rein und das war's.
Du sagst, das ist das einzige Gewürz, das du nimmst, kein Pfeffer?
Pfeffer mache ich auf dem Teller erst drauf, weil Pfeffer soll nicht mitkochen. Sagt man. Ich weiß es auch nicht. Also habe ich mal, ich glaube, der verliert dann irgendwas, wenn der mit, also erscheint mir, Sachen, die mir so völlig nachvollziehbar erscheinen, die nehme ich an, ohne sie zu hinterfragen.
Aber wenn man sich erinnert, dass man, wenn man Leuten beim Kochen zugeschaut hat, und also ich mache es auch ganz instinktiv, muss ich zugeben, ohne dass ich das jetzt wusste, aber eigentlich wird zum Schluss, gehe ich mit der Pfeffermühle rüber. Eben. Das macht man irgendwie zum Schluss, ne? Machen irgendwie alle zum Schluss.
Ich mache sogar erst auf dem Teller, damit ich für die anderen nicht mitentscheide. Zumal oft Kinder mitessen und die mögen das nicht so scharf wie ich.
Entweder oder. Wir kommen zu entweder oder. Das kannst du schnell oder langsam beantworten. Kartoffeln oder Klöße?
Klöße sind ja aus Kartoffeln. Im Prinzip ist das nur ein bisschen die verfeinerte Art. Der Kartoffel ist ja der Kloß. Also im Prinzip ist der Kloß für mich eine gute Kartoffel. Wenn man die Wahl hat, im normalen Leben würde ich natürlich immer den Kloß vorziehen. Aber wann hat man schon die Wahl zwischen Klößen und Kartoffeln? Also.
Spiegel oder Rühreier?
Ich esse gerne gespiegelt, weil ich da alles sehen kann. Da sehe ich genau, wie das Ei wie ist. Also ich mag gerne Sachen in ihrer ganzen Form. Ich esse eine Forelle in einer Gaststätte, weil da sehe ich, da können sie einen Strand versaut haben. Mhm. Wenn sie irgendeine Wurst zusammenbappen oder irgendeinen Klops hackbraten, da können sie sonst was darin gehackt haben. Aber bei einer Forelle, die so auf dem Teller, da kann ich gucken, so ist das Fleisch gebaut, da sind die Gräten, das ist echt. Und beim Spiegelei sehe ich, da ist das Ei gelb, da ist das Ei weiß, da ist kein Mehl dran, da ist keine Milch dran. Es gibt ja verrücktesten Sachen, die die Menschen als Ei machen. Deshalb Spiegelei.
Du siehst aber nicht, ob es zum Beispiel ein Bio-Ei ist. Ich habe mich neulich geärgert, ich bin nämlich in einem schicken Hotel untergebracht worden. Und das Frühstücksbuffet war extrem vielseitig. Und ich habe dann auch überlegt, na, Rührei. Wobei das in Hotels oft, wenn das in diesen großen Warmhaltedingern ist, dann ist das auch wie so Schaumstoff oder so.
Dann
weißt du,
so.
Und es ist so eine Masse, so eine fertige Masse, die dann so im rechten Winkel so abgeschnitten wird und du denkst so, nee, ich will keine Ecke haben in meinem Rührei. Ja? Da bin ich zum Beispiel picky, keine Ecke im Rührei. Und da habe ich gedacht, nee, ich esse heute mal wieder ein gekochtes Ei. Auf die Idee komme ich gar nicht. Ich könnte das theoretisch jeden Morgen machen, aber ich vergesse das immer. Und wenn ich dann vor so einem Buffet stehe, denke ich, oh toll, es gibt ja gekochte Eier. Und dann habe ich das genommen und gerade wollte ich es essen, habe ich geguckt auf den Stempel und das war irgendwie, was weiß ich, irgend so ein gequältes, billig, Plastik, Mikroplastik, weiß ich nicht, Ei. Und dann bin ich zu diesem Koch hin und habe gesagt, ich bin hier in so einem Top-Klasse, super High-Class, High-End Hotel und sie haben nicht mal Bio-Eier. Sie haben 3 Sorten Lachs, sie haben hier irgendwie 20 Sorten Käse und sie haben nicht mal Bio-Eier. Und hat er gesagt, nö, das fragt bei uns nie jemand nach. Wo ich so denke, das kann doch nicht sein, oder? Achtest du darauf, dass du Bio-Eier isst? Das ist das Einfachste.
Manchmal ja und manchmal nicht. Ich bin da völlig offen, weil wir haben im Osten aber 40 Jahre lang normale Eier gegessen und das, die hat mir auch geschmeckt.
Es geht ja gar nicht nur so ums Schmecken. Es geht ja auch darum, wie die Tiere gehalten werden.
Ja, aber in dem Moment, wenn ich jetzt einkaufen gehe für mich selber, dann kann ich mir welche kaufen. Aber wenn ich irgendwo anders bin, dann esse ich einfach das, was ich kriege.
Ja, okay.
Also, ich bin mäglich hab an sich abgewöhnt schon. Also
es geht ja eher um so ein, dass man auch, also ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen märtyrerhaft, aber in dem Moment, wo mehr Leute sowas zum Beispiel einfordern, dass man sagt, okay Leute, Bio-Eier kosten vielleicht irgendwie 10 Cent mehr pro Stück, wäre ein toller Standard einfach für den Tierschutz auch. Ich glaube, dann nur so kann sich was ändern, oder? Das ist ja nicht unbedingt möglich.
Beim Fleisch mache ich es auch. Weil ich will da keine, also gerade Huhn oder so, da will ich nicht diese bösen KZ-Viecher.
Na eben, das sage ich ja.
Aber beim Ei habe ich, so weit bin ich jetzt nicht immer gegangen. Also wenn ich selbst einkaufe, ja. Aber im Hotel habe ich jetzt noch
okay.
nicht.
Okay. Hast du schon mal ein Tier geschlachtet?
Ja, Enten.
Ach, wann denn?
Bei Till, wer hat auf dem Dorf gewohnt. Und
Till Lindemann von Rammstein, der Sänger.
Ja, und wenn wir abends Appetit gekriegt haben, dann sind wir auf dem Hof, haben uns Enten geholt und die an Ort und Stelle geschlachtet, gerupft und in den Backofen geschoben, auf dem Kuchenblech.
Okay. Und weißt du noch, wie ihr die selektiert habt? Guck mal, die sieht sowieso schon so alt aus. Oder guck mal, das ist die schönste, die nehmen wir.
Einfach die wir gekriegt haben.
Wie lange dauert das, so eine Ente zu fangen?
Ich weiß gar nicht, wo die waren. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hundertprozentig erlaubt war. Aus unserer Enten war. Also es war jetzt nicht ganz einfach. Aber wir waren auch meist auch angetrunken.
Aber ihr habt sie immerhin gekriegt, ihr habt sie immerhin gekocht und sie scheint euch geschmeckt zu haben.
Am Ofen so gebacken.
Und bei Pommes, Ketchup oder Mayo?
Ja, ist alles nicht so mein Thema. Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber
ah, okay, du isst sie so.
Ich esse eigentlich keine Pommes.
Ach,
Weil das ist für mich schade um die Kartoffel. Also Pommes war ja auch mal eine Kartoffel, die mal gut geschmeckt hat. Und dann wird die in heißes Fett geschmissen. Ich mag diese Frittierte nicht.
Gyros oder Pizza?
Was ist Gyros?
Hast du noch nie einen Gyros gegessen?
Ich weiß nicht, also vielleicht aus Versehen. Ist ein Kebab dasselbe? Nee, ne?
No, es geht in die Richtung, aber es ist auch, Gyros ist auch dieses geschnittene...
Das Dönerfleisch?
Ja, genau. Es ist okay. Halt so die griechische Variante. Gyros.
Also ich war schon in Griechenland, aber...
Und Döner? und mit Döner, kann man dich mit Döner zwischendurch glücklich machen, wenn du Bock hast auf Fast Food?
Ja, wenn es wirklich selten genug ist. Also ich brauche mindestens ein Vierteljahr, bis der letzte so abgeklungen ist. Aha, und dann schmeckt er dann noch richtig gut wieder. Mhm. Wir sind früher, als die Mauer halb offen war, also als die Mauer offen war, aber wir noch nicht wieder vereidigt waren, sind wir manchmal nachts, haben uns richtig getroffen und sagen, wir fahren ein Döner essen nach West-Berlin. Dann haben wir uns in irgendein Auto gesetzt, haben uns einen Grenzübergang gesucht, wo kein Stau war und sind in die Adalbertstraße gefahren irgendwie oder die Oranienstraße und haben uns feierlich einen Döner gekauft und ich hatte das Gefühl, dass wir da eine Stunde dran gegessen haben, weil so große Portionen, das kannte ich nicht. Und das war wie, da haben sich Geschmacksknospen geöffnet, die von deren Existenz ich nichts geahnt hätte.
Ja.
Weil so was Vergleichbares gab es im Osten nicht. Also in keinster Weise auch dieses Salatgemisch mit so vielen Sorten und dann diese Soßen, das war der Irre.
Was war denn ein typisch ostdeutsches Fastfood-Gericht? War das dann auch Currywurst?
Eine Bockwurst. Und die Bockwurst war so geil, weil die waren ästhetisch so ausgereift. Das war dieser Teller, dann diese Wurst glatt, dann dieser Klecks Senf und dieses runde Brötchen. Und diese Trilogie des Schreckens ist so ein schönes Bild. Also wenn ich die DDR... in einem Bild malen sollte, würde ich dieses Bild malen. Einfach Bockwurst, Brötchen, Senf.
Weißer oder grüner Spargel?
Weißer Spargel. Grüner Spargel ist für mich so ein neumodischer Designer-Quatsch. Obwohl das natürlich nicht stimmt. Aber da ich mit Weißem aufgewachsen bin, ist das für mich der echte.
Meine Lieblingsrubrik in diesem Toast-Hawaii-Podcast dreht sich um Anschaffungen, die völlig für die Katz waren. Totaler Quatsch. So Kochsachen, von denen man dachte, wenn ich das jetzt habe, dann werde ich zukünftig immer Smoothies trinken oder immer Sandwiches toasten.
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Hast du auch sowas? Habt ihr auch sowas in eurer Küche oder in eurem Keller oder auf eurem Dachboden?
Also mein Vater hat noch Sinnvolles gekauft. Das heißt Malina, das war im Prinzip eine Saftpresse. So eine Zentrifuge. Da hat man dann Äpfel und Möhren mit so einem Stößel reinstoßen können.
Ja.
Und dann hat sich am Rand die Pellets gebildet, wie heißt eine Tresta, also so ein trockener Brei.
Das Fruchtfleisch, das trockene Fruchtfleisch.
Ja, war ganz trocken, das war wie Filz.
Ja.
Und der Saft kam unten rausgelaufen. Und mein Vater hat sich die Maschine gekauft. Und damit sie nicht umsonst angeschafft ist, hat er die im Prinzip jeden Abend angeschmissen. Mhm. Und die lief bei uns durch. Und deshalb gab es in meiner Kindheit dann jeden Tag zum Essen diese Möhren, diese Malina-Möhren, die vom Fruchtfleisch und Saft getrennt wurden und dann wieder verbunden wurden. Also hat mein Vater das auseinanderpressen lassen und dann zusammengerührt, diese trockene Fruchtfleisch und den puren Saft.
Aha.
Und das entstand dann so eine Fruchtpampe. Und mein Vater war da sehr fantasiereich, weil er da alles Obst drin schmeißen konnte und Gemüse, was er hatte.
Da habt ihr wahrscheinlich schon, ja, ihr seid die Smoothie-Familie gewesen, offenbar.
Das war ja nicht Smooth, das war ja eher herb. Also Apfel, Möhre, es war so gemüsig und gab es dann auch zum Fleisch, also mit Fleisch und Soße dann.
Du hast ein gutes Gedächtnis für Essen, wenn du jetzt also ganz bestimmte Konzerte, wenn du dir Touren, Revue passieren lässt, dann hilft dir das Essen bei der Erinnerung? Was kannst du uns denn da mal preisgeben? Eine Kostprobe.
Also ich weiß einfach, was ich gegessen habe in bestimmten Momenten, weil ich das als Orientierungspunkt nehme, weil ich mich aufs Essen freue und das Essen für mich nicht so Mittel zum Zweck ist, um zu überleben, sondern eine Sache, was oft das klingt jetzt sehr traurig, oft das Schönste am Tag manchmal
ist.
Das
ist ja so,
ist, wenn man schön was Gutes isst und dann freue ich mich drüber und das erfüllt mich mit Glück.
Wenn du sagst, was Schönes und du hast auch vorhin von der Ästhetik der Bockwurst gesprochen und von diesem Teller, den sich jeder sofort vorstellen kann. Garniert ihr auch den Tisch? Dekoriert ihr den Tisch, wenn ihr zusammen esst? Also kann das vorkommen, dass ihr das richtig schön macht mit schönem Geschirr oder mit Blumen oder so?
Ja, das Geschirr finde ich ja generell schön, was wir haben, weil das so zusammengesuchtet ist aus verschiedenen Zeiten und verschiedenen Epochen des Lebens. Oder manche habe ich auch auf der Straße gefunden und dann fällt mir natürlich das immer wieder ein. Mhm. Da habe ich den Teller her oder da den vom Trödelmarkt oder so. Das ist an sich schon schön und ansonsten ist jetzt so, alles, was auf dem Tisch steht, nervt, was nicht zum Essen gehört.
Ach echt?
Also okay. Das Allerschlimmste sind Kerzen. Kerzen auf dem Tisch versaut mir jedes Essen.
Okay.
Ja, als diese Brunchs in den Kaffees so nach der Wende gab, das war ein Albtraum. Da saß man dann rum in dieser schlechten Luft und dann, immer wenn ich zur Marmelade gegriffen habe, habe ich mir den Unterarm schlimm verbrannt, weil ich über dieser scheiß Kerze hängen geblieben bin. Dann riecht die dann so angebrannt an diesem zu heißen Wachs, weil sich der Docht irgendwie schief brennt oder die sind im Glas drin und es ist so, riecht dann so nach Diesel oder Lampenöl. Es ist ein Albtraum. Kerzen und außerdem ist es eh hell. Also ich sehe ja genug, er braucht keine Kerze am Tisch. Und dann noch am Frühstückstisch. Kerzen ist was für abends, wenn man mal so gemütlich, selbst dann nicht. Also Kerzen finde ich völlig sinnlos, aber es ist extra das elektrische Licht erfunden worden, damit man nicht bei der Kerze so sitzen muss.
Okay. Wenn ihr auf Tour geht, du sagst, dass ihr mit einem großen Tross reist und auch mit Köchen. Aber gibt es so eine Sache, die du von zu Hause mitnimmst, weil du das Gefühl hast, wenn du jetzt in Tokio oder in Dänemark oder auf irgendeinem chilenischen Berg spielst, dann würde es das da nicht geben, sowas wie ein Milchschäumer oder keine Ahnung, eine Gewürze, haben wir ja schon gelernt, bist du nicht so der Würzer. Gibt es irgendwas, was du mitnimmst, eine Lieblingstasse oder sowas?
Ich reise mit leichtem Gepäck, aber Paul Landers, unser Gitarrist, der hat Knäckebrot mit. Weil das Burger Knäckebrot ist das beste Knäckebrot der Welt. Auch aus der ersten Knäckebrotfabrik Europas oder der Welt sogar in Burg bei Magdeburg. Da wird das Knäckebrot immer noch hergestellt und das Knäckebrot Burger Urtyp schmeckt in meinen Augen noch genauso wie vor 50 Jahren.
Jahren.
Na, vor 50 Jahren zumindest, als ich damit gefrühstückt habe oder Abendbrot gegessen habe. Und dieses Knäckebrot ist echt weltweit einmalig.
Ach, lecker.
Und
das
hat auch nichts zu tun mit diesem Vasa-Quatsch aus Schweden und
okay.
Das ist so eine Nachempfindung von Knäckebrot. Ein völlig anderer, weil das viel dicker ist und luftiger. Also es ist ein ganz anderer Ansatz von Knäckebrot, was die Schweden machen.
Also Paul reist mit dem Knäckebrot. Gibt er das denn auch an euch? Also,
er gibt es an uns weiter und wir lachen natürlich immer, weil er macht jetzt halt, er ist bekannt dafür, seit ich ihn kenne, dass er dieses Knäckebrot gerne isst und immer dabei haben will. Aber ich freue mich natürlich und Nutznieße dann ganz fies mit, ich verspotte ihn und dann es
ja, ganz mieser Charakter. So, wir kommen zum Finale.
Und zum Schluss das Dessert.
Wir kommen jetzt sozusagen zum letzten Punkt des Essens. Die Frage nach Cappuccino, Kaffee, Espresso, Schnaps, noch ein Wein. Wie würdest du das alles beantworten? Dessert.
Nach der Wende, ganz spät, eben irgendeiner Konzerttour, waren wir mal in Frankreich zum Essen eingeladen. Ach, wo wir uns ja sehr gefreut haben, war die Speisekarte. War ja auch völlig unverständlich. Da hatten wir von Frankreich eine Speisekarte auf Italienisch. Was der mit Antipasti anfängt, was ich so geil fand, weil wir waren ja auch Anti. Und dann Antipasti gegen Paste, fand ich so geil. Dass Nudeln generell Paste heißen, finde ich auch geil. Mhm. Muscheln hießen Kotze oder so. Mhm. Also das hat uns weggeschmissen. Aber dann gab es Creme Brûlée als Nachtisch.
Oh, lecker.
Und dann habe ich gesagt, jetzt weiß ich, was die meinen mit französischem Essen und französischer Küche. Und Creme Brûlée ist für mich schon... Also das Endstadium des Nachtisches, die Königin der Nachtische.
Absolut, gut gesagt, das stimmt. Okay, und trinkst du dann einen Espresso zum Schluss oder einen Kaffee oder kannst du dann nicht schlafen?
Beides. Ich trinke einen Espresso zum Schluss, weil die anderen das auch so machen und kann dann nicht schlafen. Und denke, hätte ich mal einfach gelernt, Nein zu sagen. Aber ich dachte, es gibt so einen weltmännischen Touch, das macht man so. Man macht da oft so Sachen mit, weil es die anderen machen. Dabei ist es völliger Quatsch, nach dem Essen Espresso zu trinken. Also ein Espresso trinke ich am Vormittag, da schmeckt er mir auch und so. Aber manchmal, da macht man einfach was, nur damit man ihr auffällt.
Ich danke dir, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir durch all diese Essensfragen zu gehen. Du hast tolle Geschichten erzählt. Herzlichen Dank.
Ja, ich gehe jetzt essen.
Diese Episode wurde unterstützt von Dr. Oetker. Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentinnen Kate Kubel und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.